Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen gewünscht.
Löschen. Unser Thema heute ist Wagen.
Ja.
Und wir haben ein Thema dabei, was mich ganz besonders berührt hat, würde ich mal sagen.
Oh.
Ja, wir wollen später darüber sprechen, was passiert, wenn man jemanden einen Einkaufswagen stiehlt. Und ganz so dreist habe ich es nicht getrieben, aber es ist mir schon mehrfach passiert, dass ich einfach entweder Dinge in den falschen Wagen lege, weil ich denke, ah, da steht ja mein Wagen. Oder sogar schon, dass ich einen Wagen von jemand anders, weil die Inhaltszusammensetzung ähnlich war oder weil ich einfach doof war und nicht hingeguckt habe, weggeschoben habe und teilweise auch schon durch den halben Supermarkt, bevor ich es bemerkt habe. Das ist so peinlich. Also mir ist dann sowas so peinlich,
ja.
Und es ist natürlich nicht so, dass ich dann manns genug bin, den Einkaufswagen zurückzuschieben und zu gucken, hallo, guten Tag, wer hat seinen, ich habe aus Versehen einen falschen Einkaufswagen, war das Ihrer vielleicht, sondern ich lasse den dann natürlich irgendwo unauffällig stehen und tue so, als ob ich mich gerade umgesehen habe. Wofür ich mich dann extra schäme. Also das ist sozusagen die Doppelscham.
Ja.
Ja, genau. Eine Links-Rechts-Scham-Kombination.
Das passiert ja noch im Laden, aber richtig krass und vielleicht kriminell wird's, wenn du den Einkaufswagen mit rausnimmst. Also nicht nur bis zum Auto, sondern sagst, ach komm, hier die 18 Paletten Bier, die kann ich nicht tragen, ich habe kein Auto, ich bin ja eh, habe ich
die Frage ist ja, hast du das schon getan?
Also ja. Ja, wir haben damals, war unser Supermarkt...
Hast du den auch bezahlt?
Nee, ich habe den ja wieder zurückgebracht dann. Aber wir haben den Einkaufswagen genutzt, weil der Supermarkt war quasi vorm Hochhaus, so 100 Meter weg.
Ja.
Und es war alles Gehweg, also ganz easy. Und haben damit die Einkäufe dann nach Hause gerumpumpelt. Ich kann mich an die Geräusche erinnern.
Inklusive in den Fahrstuhl hinein?
Ja, hoch in die Wohnung, ausgeladen, aber dann wieder zurückgebracht.
Aber es war auch dein Einkauf.
Das war auch mein Einkauf.
Ja, vielleicht ist das strafbar, aber das ist ja nicht peinlich. Und ehrlich, mal ehrlich, man möchte doch lieber im Knast sitzen, als diese Scham zu ertragen.
Also da möchte ich schon gern noch mal ein Minütchen drauf rumdenken.
Ja, ob dem so okay. Ist, ja. Na gut, bei so schweren moralischen Fragen würde ich dir ein Minütchen auch zugestehen.
Ja.
Ja, aber jedenfalls dieses mit den falschen Einkaufswagen durch den Supermarkt schieben, ist dir das auch schon passiert?
Ja, aber ich merke das dann immer relativ zügig und dann bringe ich wieder zurück.
Anhand der schreienden Kinder, die da vorne in dem kleinen Korb sitzen.
Genau, es sind ja gar nicht meine. Meine waren doch schon viel älter.
Ja, auf dem Ohr bin ich ja taub, weißt du. Das ist, genau. Aber nach 2-3 Tagen merkt das Kind
aber
dann meistens, dass es falsch angekommen ist. Was
ich häufig erlebt habe, ist, dass auf einmal Sachen in meinem Einkaufswagen waren, die weder ich noch meine Kinder da reingepackt hatten. Wo dann klar war, dass irgendjemandem anders dieser peinliche Lapsus passiert ist und er dachte, das ist mein
dabei,
Wagen.
Dabei sind wir doch so selten in den gleichen Einkaufsläden.
Ja, jetzt weiß ich jedenfalls, warum du 4000 Q-Tipps und 80 Rollen Klopapier gekauft hast. Naja, gut, okay. Was wir zum Thema Wagen wirklich mit Ihnen haben, das erfahren Sie gleich.
Nee, aber ehrlich gesagt, das mit den Q-Tipps und Rollen Klopapier ist wegen meinem zwanghaften Sauberkeitsfimmel.
Ach so.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Wagen.
So, und wir wollen darüber sprechen, was tatsächlich passiert, wenn im Supermarkt jemandem der Einkaufswagen gestohlen wird. Vielleicht haben Sie sich ja schon öfters überlegt, das könnte mein Einstieg sein in eine wundervolle kriminelle Karriere. Ist das so? Das klären wir heute.
Die Tram, der Planwagen des Ostens. Das ist das Filmprojekt von Martin Gotti-Gottschild. Was dahinter steckt, besprechen wir heute mit ihm.
Du lachst schon, obwohl du noch nichts darüber gehört hast. Das finde ich schön.
Ich finde die Bezeichnung einfach schön.
Wer beim letzten Familienausflug die Gebrechlichkeit und schlechte Ausstattung des eigenen Bollerwagens verflucht hat, der sollte gut zuhören in unserer Sendung. Wir sprechen mit einem Mann, der Bollerwagen nach ganz individuellen Wünschen aufmotzt. Thank you for pimping my Bollerwagen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden 2 auf 1.
Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Wagen. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel am letzten Donnerstag der Bollerwagen unter der Bierkiste zusammengebrochen ist oder Sie im letzten Sommerurlaub im feinen Sand eines Mittelmeerstrandes stecken geblieben sind, dann sei Ihnen gesagt, es gibt Abhilfe. Stefan Pattberg tuned Bollerwagen. Anfangs die eigenen und inzwischen macht er das professionell. In seiner Bollerwagen-Manufaktur kann man sich einen Bollerwagen nach den eigenen Wünschen zusammenbauen lassen. Wie das genau funktioniert, lassen wir uns jetzt von ihm erklären.
Morgen, Herr Pattberg, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Bollerwagen zu tunen?
Das hat im Grunde angefangen mit 19 Jahren. Da habe ich mich mit meinen Kumpels getroffen und wir haben einen Ausflug gemacht, einen 1. Mai-Ausflug. Man muss dazu sagen, ich komme gebürtig aus dem Sauerland. Und da ist es halt Tradition, dass man halt nicht nur am 2. Tag, sondern auch am 1. Mai mit ein paar Bierchen durch den Wald zieht. Da hatten wir halt noch ein relativ einfaches Gefährt. Und wie das dann so ist, packt einen der Ehrgeiz. Und dann wurde dann noch eine Musikanlage eingebaut. Und dann wurde der Wagen halt auch immer größer, stabiler. Und dann kam irgendwann noch ein Grill dazu und Boxen. Und so wurde das dann immer umfangreicher.
Und wie viele Kisten Bier kriegen Sie inzwischen auf Ihre Bollerwagen drauf?
Also ich habe tatsächlich mittlerweile natürlich eine Vielzahl an Bollerwagen. Die reichen dann von einer Kiste Bier bis zu 10 Kisten Bier. Man kann natürlich auch noch viel, viel größer bauen. Nur irgendwo sind da natürliche Grenzen gesetzt, weil man das alles ja irgendwann auch noch ziehen muss. Und weil man auch auf Fußwegen, Fahrradwegen irgendwie unterwegs sein möchte und auch mal zwischen irgendwelchen Pöllern her muss. Und da ist man dann natürlich irgendwann in Gewicht und in der Bauraum irgendwann begrenzt. Meine größten Wagen sind so in der Regel 1,50 Meter lang und knappe 90 Zentimeter breit. Und da kommt man dann auch überall noch gut durch.
Wie viele Leute braucht man denn, um die Dinger zu ziehen? Das klingt ganz schön schwer.
Das hängt natürlich auch wieder davon ab, wo man unterwegs ist. Zum einen baue ich mittlerweile, also lege ich sehr großen Wert auf Leichtbau. Mittlerweile sind meine Wagen komplett aus Aluminium und die Batterie nicht mehr schwere Autobatterien aus Blei, sondern mittlerweile nur noch Lithiumtechnik, sodass selbst mein größter Wagen dann unter 50 Kilo wiegt, was schon für so einen großen Wagen extrem leicht ist.
Und was war der Moment, als Sie beschlossen haben, das Hobby mache ich jetzt zum Beruf?
Man wurde natürlich immer schon, wenn man unterwegs war, von vielen neugierigen Leuten angesprochen. Was habt ihr da? Was macht ihr da? Wo habt ihr das gekauft? Dann waren die Leute natürlich ganz erstaunt, wenn man sagte, dann haben wir selber gebaut. Denn die nächste Frage, verkauft ihr das auch? Kann man das irgendwo mieten? Und irgendwann macht man sich dann doch Gedanken, will man sich im Leben irgendwann mal selbstständig machen? Womit macht man sich selbstständig? Und da liegt es natürlich jetzt auf der Hand, dass man halt das macht, was man am besten kann und was möglichst nicht so viele andere Leute können, das dann als Dienstleistung anzubieten. Deswegen habe ich dann vor wenigen Jahren, mitten in der Corona-Pandemie, mich dann dazu entschlossen, mich im Nebengewerbe damit selbstständig zu machen. Genau.
Also man kann die Wagen entweder kaufen oder mieten. Sprechen wir erstmal über das Mieten. Wie individuell kann man da seine Wünsche äußern?
Ja, ich habe das direkt konfigurierbar aufgebaut in der Vermietung. Das heißt, ich habe im Grunde einen Grundwagen. Den gibt es dann in der Regel mit zwei verschiedenen Soundsystemen. Einmal sozusagen die Kleinanlage und einmal die Großanlage. Und dann ist aber jeder Wagen umrüstbar mit verschiedenen Komponenten. Man kann also noch einen Grill hinten dran setzen oder man kann ihn weglassen. Man kann halt Bierkästen reinstellen, man kann aber auch Kühlboxen reinstellen. So versuche ich dann verschiedenste Konfigurationen je nach Anwendungsfall zu realisieren, indem ich das einfach modular halte.
So, und man kann Ihre getunten Bollerwagen aber auch kaufen, oder?
Das ist möglich, genau. Und dort gehe ich dann halt auch auf Kundenwünsche ein und baue Bollerwagen, Handwagen so, wie genau der Kunde das möchte, im Design, in Funktion, wenn es unterschiedlich ist. Es muss dann nicht der klassische Partywagen sein. Es kann dann ein Wagen für jegliche Zwecke, wie es gebraucht wird.
Oh, das klingt ganz schön kostspielig.
Das ist natürlich die Hauptproblematik, dass halt alles, was individuell ist und in Stückzahl 1 oder in geringen Stückzahlen, halt immer mit sehr hohem Arbeitsaufwand und somit auch mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Allerdings hängt es natürlich auch einfach stark von der Sache ab, was man haben will. Wenn man halt sagt, ich will einfach nur einen fertigen China-Wagen ein bisschen individualisiert haben, andere Farbe, andere Schriftzug, dann lässt sich das natürlich auch günstiger realisieren, als wenn man sagt, ich brauche hier ein Riesengefährt, was super viel kann, was technisch hoch aufgerüstet ist. Da sind dann natürlich finanziell und technisch nach oben hin auch keine Grenzen gesetzt.
Über seine Arbeit sprachen wir mit dem Bollerwagen-Tuner Stefan Pattberg. Wenn Sie mehr über seine Arbeit erfahren wollen, dann können Sie das unter www.bollerwagen-tuning.de tun. Vielen Dank, Herr Pattberg, und wir sind auf neue Antriebe gespannt.
Etwas weiter raus aus der stressigen Zivilisation, aus dem durchgetakteten Alltag, vielleicht irgendwo in der Natur leben, in einer Wagenburg im Grünen, umgeben von einer urtümlichen Gemeinschaft. Das klingt toll. Ich glaube, viele von uns haben ähnliche Sehnsüchte. Gefährlich wird's aber, wenn diese allzu nachvollziehbaren Bedürfnisse von Menschen wie der Anastasia-Bewegung ausgenutzt werden, wenn sie Menschen für sich anwerben. Was diese Bewegung so gefährlich macht, das besprechen wir mit der Autorin und Psychologin Ulrike Schießer, sie ist Expertin im Bereich Esoterik und Personenkulte. Schönen guten Morgen, Frau Schießer. Heute huldigen wir mal Ihnen.
Hallo, Frau Schießer.
Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung.
Frau Schießer, erzählen Sie uns ein bisschen was. Wie ist die Anastasia-Bewegung eigentlich entstanden?
Ja, die bezieht sich auf ein 10-bändiges Werk von einem russischen Autor, den Wladimir Megre. Der hat begonnen, 1996 das erste Buch zu schreiben und beschreibt damit eine fiktive Person. Diese Anastasia soll eine junge Frau sein, die da alleine in der Natur lebt, ohne irgendwelche Hilfsmittel und Zauberkräfte hat. Mhm. Und dann beschreibt er eine ganze Reihe Dinge, die man tun soll, damit man ebenfalls diesen ganz besonderen Stand des Bewusstseins erreicht. Und was er da macht, ist eigentlich eine bunte Mischung verschiedenster Ideen aus der Esoterik, also gar nicht so sehr von ihm selbst erfunden, sondern nur eine Zusammenstellung. Und das geht quer durch den Gemüsegarten, also vom positiv Denken, Gedanken werden werden Wirklichkeit, Wunderheilung, Behexung, Atlantis, Reinkarnation, Ufologie. Also da ist alles Mögliche drinnen, eine wilde Mischung. Und was halt eben auch noch dabei ist, ist so eine gute Portion Verschwörungstheorie und halt auch konservative Familienbilder und Weltflucht.
Okay, das ist ja ein ganz schönes bunter Strauß. Allerdings haben Sie auch gesagt, das sind 10 Bände. Ist das, sagen wir so, hat er das als Anleitung gemeint, der Autor, oder ist das Fiktion? Also kann man ganz klar sagen, das ist einfach eine Räuberpistole?
Naja, es ist eine sehr bildhafte Sprache, sehr emotionale Sprache. Es ist schon ganz klar als Anleitung, wenn man diese Ratschläge befolgt, die stammen ja immer von der Anastasia, also gar nicht von ihm, sondern sind immer so Gespräche, die er da quasi aufzeichnet. Und wenn man sich an das hält, dann würde man selber auch einen ganz besonderen, besondere Kräfte entwickeln.
Okay, das ist also das ernst gemeint, obwohl die Figur sozusagen fiktiv ist, oder behauptet der Autor, die Figur hat es tatsächlich gegeben?
Ursprünglich schon, aber es haben dann mehrere Personen behauptet, dass sie ebenfalls mit der Anastasia gesprochen haben, und dann hat es sogar einen Gerichtskonflikt gegeben, und da hat er zugeben müssen, dass die fiktiv ist, weil sonst hätte er ja nicht verhindern können, dass auch andere plötzlich Anastasia-Bücher veröffentlichen und auch mit ihr sprechen. Also das ist ein typisches Problem in der Esoterik-Szene.
Ach, ein Markenproblem.
Genau, ein Markenproblem. Also so. da hat er das zugegeben, aber eigentlich war immer die Behauptung, dass sie eine reelle Person wäre. Und sie ist auch die kleine Schwester von Jesus.
Ah, na klar. Natürlich. Die kleine hässliche Schwester von Jesus, über die niemand spricht.
Und was auch noch dabei ist, ist auch sehr viel Russland-Verehrung. Also das ist ebenfalls noch, er ist ein russischer Autor, und Russland ist letztendlich so das spirituelle Kraftzentrum der Welt, und das wird auch so recht deutlich gemacht.
Frau Schießer, wieso leben die jetzt nicht alle mit dem Handtuch und einem Daumen in die Luft, wie nach dem Anhalter in die Galaxis, sondern eben nach Anastasia in dieser Wagenburg, und vor allem, wie leben die da, also die Anhänger?
Naja, wenn sie es ganz, ganz ernst meinen, und das frage ich, ob das alle tun, aber wenn sie es ganz ernst meinen, müssen sie 1 Hektar Land kaufen und dort komplett autark sich ernähren, also alles selbst anbauen. Sie kriegen eine genaue Liste, welche Pflanzen sie da haben müssen, und sie dürfen keine Technologie verwenden. Also sie müssen alles mit Hand bearbeiten. Und dann ist noch das Thema Reinheit. Es geht ganz stark in diesen Büchern immer wieder um Reinheit. Das heißt, am besten, sie nehmen ihre Kinder auch aus der Schule, weil in der Schule werden diese Kinder, die rein geboren werden, verdorben. Und sie müssen auch schauen, dass sie sich abschließen von all möglichen Einflüssen, die man irgendwas negativ sieht. Also die Welt an und für sich wird eher als problematisch gesehen. Es ist ja Antitechnik, Antiglobalisierung, Antifeminismus, es sind sehr konservative Familienbilder, auch antidemokratisch. Und so verherrlicht wird das die Idee des Stammes. Also so quasi alles war noch gut in Europa, wie wir in Stämmen gelebt haben. Und wir haben das dann verloren
Jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also natürlich, die Frauen in der Anastasia-Bewegung tun mir leid, die Kinder tun mir leid. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, ein männlicher Single, wenn der jetzt beschließen würde, ich finde das alles ganz super und ich bestelle da meinen 1 Hektar Land und versorge mich selber und ziehe mich von allem zurück, wäre das dann trotzdem noch eine Gefahr für die Gesellschaft, oder ist der Mensch dann eher eine Gefahr für sich allein?
Na, Gefahr ist man immer nur dann, wenn sie eine Ideologie extrem machen. Also wenn sie beginnen, wirklich fanatisch zu sein und die auch anderen aufzuzwingen. Also Blickwinkel sollte sein, einerseits auf Kinder und Jugendliche, die in so einem Umfeld aufwachsen, dass die zumindest die Gelegenheit haben, auch noch mit der großen, bunten anderen Gesellschaft in Kontakt zu kommen, damit sie da nicht quasi da in einer Blase aufwachsen.
Klar, und wir haben ja auch eine Schulpflicht in Deutschland, nicht? Muss man einfach mal sagen. Klar.
Genau, genau. Und sonst muss man auch sagen, ist es ja auch verständliche Sehnsucht nach einem einfacheren Leben, einem naturnaheren Leben. Und wir leben in einer Zeit, die ganz viele dystopische Horrorszenarien für die Zukunft entwirft. Und da ist halt Anastasia so eine Gegenbewegung, die hat eine liebliche Utopie, wo einfach die Natur und alles ist gut und wir leben zusammen und singen am Lagerfeuer gemeinsam. Also die sind ja auch verständlich, dass das schöne Fluchtfantasien sind. Das alleine würde ich noch nie das gefährlich sehen. Das gefährlich ist es dann, wenn es anfängt, sich komplett abzukapseln und wenn man sich so hineinsteigert in dieses Narrativ, wir sind die guten Reinen, da draußen ist alles kontaminiert und gefährlich und wir müssen uns selbst vielleicht mit Waffengewalt schützen vor dem Bösen da draußen.
Über die Gefahren?
So weit würde ich jetzt sagen, sehe ich die wenigsten.
Okay. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also naturnah in der Wagenburg, ja, Anastasia bitte nein.
Über die Gefahren der Anastasia-Bewegung sprachen wir mit der Autorin und Psychologin Ulrike Schießer. Sie ist Expertin im Bereich Esoterik und Personenkulte. Frau Schießer, vielen Dank und einen schönen Sonntag für Sie.
Gerne, alles Gute, auf Wiederhören.
Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist Wagen.
So, wir haben schon drüber gesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Ihnen bestimmt auch schon mal passiert, ne? Dass Sie so im Trubel des Wochenendeinkaufs im Supermarkt versehentlich nach dem falschen Einkaufswagen gegriffen haben. Ja, das kann mal passieren, das merkt man dann, wenn ein fremdes Kind schreit oder die falsche Handtasche drin liegt oder dann doch die falschen Dinger drin sind. Was, wenn jemand absichtlich den Einkaufswagen mopst, zum Beispiel, weil da irgendwas drin ist, was er gerne hätte, was nicht mehr im Regal steht? Oder was passiert, wenn man den Einkaufswagen ganz bewusst mit nach Hause nimmt, weil man keine Lust hat, die schweren Bierpaletten zu schleppen? Das besprechen wir jetzt mit dem Anwalt für Internet- und Medienrecht Christian Solmecke. Sein neues Buch erscheint übermorgen. Welches Recht gilt bei Mord im Weltall? Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen, Christian.
Hallo, schönen guten Morgen. Grüßt euch.
Guten Morgen. Was ist problematischer? Wenn ich jemandem, weil ich blöd bin, die Bananen, die eigentlich in meinen Wagen sollen, in seinen Wagen lege? Oder wenn ich denke, oh, der hat aber ein schönes Bund Bananen und ich nehme die raus und tue die bei mir rein?
Zweiteres, wenn ich jemand anderem was rausnehme, das ist deutlich problematischer, als wenn ich jemand anderem was reinlege. Denn der, dem du was reingelegt hast, der kann sich ja immer noch überlegen, ob er es am Ende kauft oder nicht. Aber nimmst du jemandem was raus, ja, dann begehst du verbotene Eigenmacht. Also tatsächlich...
Entschuldigung, aber der Begriff... Geil, das mache ich. Hashtag verbotene Eigenmacht. Ich will ein T-Shirt.
Ja. Das ist 858 bürgerliches Gesetzbuch. Sowas ist alles geregelt in Deutschland. Du darfst mal anderen nichts aus dem Einkaufswagen rausnehmen. Der ist zwar kein Eigentümer in dem Moment, weil er ja noch nicht bezahlt hat. Der Supermarkt ist Eigentümer, aber er ist schon Besitzer. Also das ist in Deutschland doppelt geregelt quasi. Und wenn du dem Besitzer seinen Besitz wegnimmst, ja, dann nennt man das verbotene Eigenmacht. Das geht gar nicht.
Genau, also wenn ich jetzt aber jemanden anspreche, ich meine, ich glaube, das stelle ich mir sehr schön in den Supermärkten, die ich normalerweise frequentiere, vor, wenn ich sagen würde, kurz bevor jemand an der Kasse ist, sagen, entschuldigen Sie, ich möchte hier keine verbotene Eigenmacht ausüben. Ich sehe, Sie sind Besitzer eines prächtigen Bundes Bananen. Möchten Sie auch Eigentümer werden oder könnten wir uns da noch einigen? Das wäre legal.
Absolut, dann habt ihr euch über den Besitzübergang ganz legal geeinigt und wenn er dir dann die Bananen gibt, dann hast du Glück gehabt.
Ja, und tendenziell da, wo er einkaufen geht in Spandau, hätte er für den Spruch schon auf der Fresse eben.
Natürlich.
Und zwar zu Recht, absolut zu Recht.
Gut, also jetzt kommt der böse Herr Oswald und möchte irgendwas aus meinem Wagen nehmen, voll bewusst, weil das, was ich habe, ist einfach schöner oder es war das letzte Exemplar. Dann kann ich doch zur Selbstjustiz greifen und ihn mit Hilfe der Versammelten da Ding festmachen und in den Knast bringen.
Oder mit Hilfe einer Bierbüchse niederstrecken.
Also ich als Anwalt würde eben tatsächlich ihn erstmal über die Rechtslage aufklären. Das bringt nur meistens gar nichts. Ja. Die zeigen dir einen Vogel. Nee, kannst du nichts machen. Also klar, rechtlich bist du im Recht, aber rein praktisch, wenn dir jemand was rausgenommen hat, kannst du noch höchstens mit dem Supermarktbesitzer sprechen und sagen, dem verkaufen sie das aber nicht. Ich war Erster. So, das würde ich wahrscheinlich machen. Ansonsten GoPro anbringen, Selbstschussanlage und so, alles nicht erlaubt. Ja.
Okay, jetzt geht dieser Mensch, dieser böse Mensch, der die mir den Bananen geklaut hat, geht um die Ecke, um sich das Waschpulver zu holen. Darf ich dir denn dann zurückklauen?
Ja, klar, das darfst du, natürlich. Okay. Er hatte sich ja, das ist möglich, ja. Das
ist machbar. Sehr schön.
So, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich habe ja erzählt, ich habe das früher in später Jugend gerne gemacht, den Einkaufswagen voll mit günstigen Cola- und Bierpaletten einfach mal mit nach Hause genommen, weil waren nur 100 Meter, rein in den Fahrstuhl, oben in die Wohnung, Zeug ausgeladen und dann aber den Einkaufswagen zurückgebracht. Nicht, weil ich so ein guter Bürger bin, sondern weil der im Hausflur im Weg gestanden hätte, wenn wir ehrlich sind. Wie legal war denn dieses Kommando? Und was, wenn ich ihn dann gar nicht erst mehr zurückbringe? Dann ist es doch richtig Diebstahl, oder?
Ja, also Diebstahl nicht. Also erstmal ist es so, wenn du sowieso vorhattest, den wieder zurückzubringen, dann ist es zum Glück keine Straftat. Das ist nur ein sogenannter strafloser Gebrauch. Du hast ihn gebraucht, er zu dir nach Hause gefahren, wieder zurückgebracht. So, also alles fein. Die könnten für diesen extra Gebrauch, der über das Supermarktgelände hinausgeht, jetzt theoretisch ein paar Cent verlangen, macht aber keiner. Mhm. Was echt anderes ist es, wenn du den nicht zurückbringst, dann ist es zwar kein Diebstahl, sondern eine Unterschlagung. Ja, es ist ähnlich wie Diebstahl, sagen wir mal ganz grob gesagt. Ja. Und wenn du den in den Graben wirfst, was ja auch manche machen, sieht man ja schon mal, dass die dann einfach einen Einkaufswagen wegwerfen.
Ja, oder einen Landwehrkanal hier in Berlin.
Ja, genau sowas. Ja, aber das wäre Sachbeschädigung. Mhm. Also das ist eine Unterschlagung, gibt es 3 Jahre Knast, bis zu 3 Jahre Knast und Sachbeschädigung bist du 2 Jahre Knast. Also würde ich jetzt mal von absehen. Das ist halt die Höchststrafe, aber klar.
Gut.
Bitte nicht machen.
Also in Berlin findet man ja Einkaufswagen tatsächlich an allen Ecken und Enden. Insofern scheint das hier nicht so wahnsinnig verfolgt zu werden. Aber jetzt mal ganz theoretisch, man darf ja mit dem Einkaufswagen zum Auto. Die Supermärkte haben in der Regel Parkplätze, aber manchmal sind die voll. Dann parkt man ein bisschen weiter weg. Gibt es da eine unsichtbare Grenze, bis wohin ich meinen Einkaufswagen, sagen wir mal, du sagst ja, das ist keine Straftat, aber bis wohin ich den konsequenzenlos mitnehmen darf?
Ja, richtig formuliert. Sehr
okay.
Gut. Also tatsächlich muss man sagen, das Gelände des Supermarktes gehört schon noch zum Supermarkt dazu. So ein bisschen ist so ein Parkplatz ja angebunden an den Supermarkt. Das heißt, die gehen davon aus, man kann aus dem Supermarkt raus, ich kann bis auf den Parkplatz, kann einladen und kann die dann in den Supermarktwagenständer wieder reinschieben. Also das ist alles noch Gelände, das ist alles noch okay. Ich selber habe auch schon mal außerhalb von Supermärkten geparkt, bin dann noch so, weiß ich nicht, 100 Meter weiter und habe dann aber direkt zurückgebracht. Ist auch noch nie was passiert. Zivilrechtlich, wie gesagt, ein paar Cent könnten die verlangen, mehr aber nicht, solange man vorhat, den wieder zurückzubringen. Das ist ganz wichtig.
Oh, das
habe ich immer vorgehabt.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich
habe kaum was dazwischen.
vielleicht noch eine Frage, die mit Einkaufswagen nur am Rande zu tun hat. Es ist guter Brauch hier in Berlin, wenn jetzt irgendein Pappkarton, in dem irgendwelche Sachen ausgestellt werden, in diesen Billigsupermärkten, und der ist leer, der sich den einfach zu nehmen und statt einer Einkaufstüte zu benutzen. Aber streng genommen habe ich den dann doch auch gemopst, oder? Oder wie schätzt du als Jurist das ein?
Das mache ich tatsächlich auch recht häufig beim Aldi oder Lidl oder wo auch immer. Wenn ich nicht keine Tüte dabei habe, nehme ich die leeren Pappkartons, die nachher weggeworfen werden. So richtig durchsubsumiert habe ich das Thema noch gar nicht.
Gut.
Aber theoretisch wäre das natürlich ein Diebstahl, weil erstmal ist es im Eigentum des Supermarktes. Aber wo kein Kläger, da kein Richter, so kannst du jeden Fall lösen.
Ha, ja. Jetzt haben wir ihn. Zugriff. So,
übers Rechtswagen. Aber davor, den Karton zurückzubringen eines Tages.
Rund um den Einkaufswagen sprachen wir mit Anwalt für Internet und Medienrecht Christian Säumecke. Die Strafanzeige, die jetzt bestimmt rausgeht, wird den Verkauf seines neuen Buches, welches Recht gilt bei Mord im Weltraum, bestimmt nur ankurbeln. Es ist übrigens ab übermorgen erhältlich. Christian, vielen Dank.
Ja, schönen Sonntag.
Ciao. Dankeschön, ciao. Du Dieb. Tschüss.
Der Kartonklau.
Ein Thema, das es nicht in die Sendung geschafft hat, weil ich es für zu einfach halte, ist Reiseübelkeit. Du hast gesagt, dich interessiert, warum man Reiseübelkeit empfindet.
Manche ja, manche nein.
Genau.
Und vorbei. Also ich habe ja die Erfahrung gemacht in eigener Familie, wenn Leute auf Displays oder Bücher gucken, in bestimmten Positionen im Auto, dann kommt ganz schnell Zeug hoch.
Genau, also das Prinzip ist das gleiche wie bei der Seekrankheit. Das heißt, im Auto oder auf See gilt eigentlich das Gleiche. Das Gehirn hat 2 verschiedene Informationen. Zum Beispiel sehen die Augen, weil sie auf den Bildschirm gucken, alles ist statisch.
Ja. Ne?
Und in Wirklichkeit fährt man. Ja, das ist das Grundprinzip. Interessant ist, dass es bei manchen Leuten passiert und bei anderen nicht. Aber ich bin sicher, dass das wie bei allen Sachen, die mit dem Gehirn zu tun haben, daran liegt, dass wir eben unterschiedliche Verdrahtungen im Gehirn haben.
Sozusagen. Das ist also quasi so eine Art Virtual Reality Motion Sickness, nur ohne Virtual Reality und mit echter Motion.
Ja, umgekehrt. Virtual Reality Motion Sickness ist im Prinzip genau das Gleiche. Also das ist alles das Gleiche. Das Gehirn kann 2 widersprechende Informationen nicht intrigieren.
Das heißt also, wenn ich das Display, auf dem ich lese oder das Buch, immer schön hin und her bewege, könnte es sein, dass dass ich der Motion Sickness oder der Autoübelkeit entgegenwirke?
Ich glaube, wenn du eine komplizierte, sehr teure Apparatur bauen würdest, die dann dafür sorgt, dass dein Tablet oder dein Handy genauso bewegt wird, wie das Auto sich bewegt, was ganz schwer ist, ne? Weil das Handy müsste ja dann auch sich vorwärts bewegen, wenn du dich vorwärts bewegst und so. Wie kriegst du das denn hin? Weil das ist ja, das Auto ist ja ein geschlossenes System und so. Theoretisch, ja.
Da mache ich es noch ein bisschen teurer und baue einen Gimbal, ja, wo ich das Auto reinstelle, sodass also das Auto sich zwar bewegt, aber das Auto sich nicht bewegt. Verstehst du, was ich meine?
Also ich glaube, das Beste wäre, sowohl alle Fenster abzuschaffen und nur noch Displays einzubauen,
ja,
als auch das Auto in einen riesen Gimbal zu packen, der das, was auf der Straße passiert, kompensiert, sodass sowohl das Gehirn als auch alle Sensorik sozusagen auf einer Linie sind, nichts bewegt sich.
Weißt du, was
und trotzdem bewegst du dich.
Weißt du, was das Allereinfachste ist?
Ja.
Zu Hause auf den Stuhl setzen. Oder im Auto Display und Buch zur Seite legen.
Aber auf dem Stuhl nicht zu sehr wackeln, wenn man das Handy benutzt.
Richtig, jetzt haben wir die Lösung. Achso, falls Sie sich fragen, was ein Gimbal ist. Das ist dieses Ding, wenn es furchtbar wackelt, aber die Kamera immer gerade bleibt.
Und falls Sie denken, Mensch, der Sven Oswald ist aber auch immer ein ganz schöner Gimbal manchmal, dann haben Sie auch völlig recht.
Ich bin doch eher ein Gimbal.
Du, man kann so vieles sein. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich bin mit Königinnen oder Kaiserinnen in meiner Jugend eigentlich nicht so viel in Berührung gekommen, habe auch keine Klatschspalten gelesen. Also Königin Elizabeth, das war mir irgendwie ein Begriff, aber ganz wichtig im Leben zumindest meiner Mutter war Sissi. Allein schon wegen der drei herzerweichenden Filme, die immer geguckt werden mussten, wenn es die im Fernsehen gab damals. Es war auch eine der ersten Sachen, erinnere ich mich, die auf den frisch gekauften Videorekorder dann aufgezeichnet wurden. Ja, Sissi Franzl, also es geht um Elisabeth von Österreich-Ungarn, so viel Zeit muss sein. Es ist, weil viele Leute von ihr so begeistert sind, auch nachvollziehbar, dass es mit großer Begeisterung aufgenommen wird, dass in der Wiener Wagenburg das Hochzeitskleid der Kaiserin Sissi ausgestellt ist. Oder besser gesagt, vermutlich, wahrscheinlich, möglicherweise, hoffentlich das Hochzeitskleid der Kaiserin, denn mit Gewissheit kann man das nicht sagen. Was es mit diesem, wie es in der Ausstellung heißt, Mystery Dress auf sich hat, das besprechen wir mit Dr. Monika Kurzel-Rundscheiner. Sie ist Direktorin der Kaiserlichen Wagenburg Wien. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo Frau Kurzel-Rundscheiner. Wie ist man in Ihrem Haus darauf gekommen, das Brautkleid der Kaiserin Sissi zu rekonstruieren?
Ja, die Wagenburg ist nicht nur ein Kutschenmuseum, sondern zu ihr gehört auch das Monturdepot. Das ist die Sammlung von Kleidern, die bei Hof getragen wurden, angefangen von den Livreen der Diener über die Uniformen der Würdenträger bis hin eben auch zu persönlichen Kleidungsstücken von Mitgliedern des Kaiserhauses.
Mhm.
Und daher haben wir in der Wagenburg auch einige sehr, sehr schöne authentische Kleidungsstücke von Kaiserin Elisabeth.
Mhm.
Und eines dieser Kleidungsstücke ist eine wunderbare sogenannte Kurschleppe, das heißt eine Schleppe, die man extra über dem Kleid montiert hat, die mein Vorgänger 1989 von einer direkten Nachfahrin von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth gekauft hat,
mhm,
und die in der Familie des Kaisers sozusagen aufgehoben wurde über 100 Jahre lang und vererbt wurde, weil man gesagt hat, es ist die Schleppe ihres Brautkleides.
Mhm.
Eine sehr schöne Schleppe aus weißer Seide mit wunderbarer edler Goldstickerei. Wir haben diese Schleppe seit 2008 in der Wagenburg gemeinsam mit anderen Sissi-Gewändern ausgestellt. Und so hat sie vor 2 Jahren auch eine Sissi-Forscherin aus Spanien gesehen. Und die hat mir dann ein E-Mail geschickt mit einem Foto von einem mir bis dahin völlig unbekannten Porträt der Kaiserin. Und sie hat mich gefragt, ob ich nicht glaube, dass auf diesem Foto unsere Schleppe zu sehen ist. Und
oh,
ich war wirklich wie elektrisiert. Und ich dachte, Wahnsinn, das scheint wirklich ein Porträt der Kaiserin im Brautkleid zu sein. Das Bild war, wie ich dann von dieser Dame erfahren habe, oder ist im Schlesischen Landesmuseum in Opava in Tschechien. Das hieß früher Troppau. Und so habe ich dann mit diesem Museum Kontakt aufgenommen und so ist die ganze Sache ins Rollen gekommen. Wir haben also jetzt dank dieses Gemäldes, das seit kurzem auch in der Wagenburg ausgestellt ist als Leihgabe, wirklich ein Porträt nicht nur dieser Schleppe, sondern auch des Kleides, das dazugehört hat. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, dieses Kleid zu rekonstruieren.
Okay, warum ist sozusagen Sie haben gesagt, Sie können jetzt das Kleid rekonstruieren,
ja,
weil Sie das Foto hatten. Vorher war es aber so, dass Sie sich auch sicher waren, dass die Schleppe auf jeden Fall authentisch ist, oder war das mit der Provenienz der Schleppe auch nicht so 100% gesichert ohne Foto?
Nein, die Provenienz der Schleppe ist eindeutig geklärt. Mhm. Das geht nicht besser. Das ist wirklich direkt in der Familie vererbt worden mit dieser Tradition. Und das Gemälde, das in Trop für Troppau 1857 angefertigt wurde, zeigt auch eindeutig, dass die Kaiserin genau diese Schleppe wirklich getragen hat. Denn das Spannende ist, es ist wirklich jedes Detail dieser Schleppe, auch diese ganz edle Stickerei, ganz, ganz genau wiedergegeben. Mhm. Also da ist überhaupt kein Zweifel. Die Frage ist nur, hat sie diese Schleppe wirklich so, wie die Familie das geglaubt hat, bei der Hochzeit getragen oder bei einem anderen Anlass?
Und das haben wir jetzt rausgekriegt sozusagen?
Ja, aber Frau Kurze-Rundscheiner, ich glaube, die eigentliche Frage ist doch, wenn die Schleppe jetzt da ist und es ein Bild von dem passenden Kleid dazu gibt, wo ist das Kleid abgeblieben?
Ja, das ist, sagen wir so, die Sensation ist eigentlich, dass die Schleppe noch da ist. Und das ist zusätzlich ein Indiz dafür, dass man sie eben so wichtig genommen hat. Sie müssen sich vorstellen, wir reden von einem Kleid von 1854, das, wie man eben auch auf dem Gemälde sieht, einerseits diese Seidenschleppe mit der Goldstickerei hatte und das Kleid selber war ein weißes Seidenkleid und über dem weißen Seidenkleid lag weißer Tüll mit der gleichen Goldstickerei wie die Schleppe. Und so etwas ist unglaublich fragil und natürlich nichts, was sich fast 200 Jahre lang problemlos erhalten lässt.
Aber wahrscheinlich auch etwas, was sich nicht so ohne weiteres jetzt rekonstruieren lässt. Ich meine, wir haben 2023, jemand muss das überhaupt erstmal beherrschen. Ähnliche Materialien müssen vorhanden sein. Das war bestimmt kein leichter Job,
ja,
oder?
Ja, es war also, das ganze Projekt hat ja insgesamt 2 Jahre gedauert. Die Recherchen einerseits, die noch nicht abgeschlossen sind, und andererseits eben die Rekonstruktion. Wir haben uns entschlossen, das Kleid selber ist in Seide rekonstruiert, aber das wesentliche Merkmal, nämlich dieser Tüll mit der Goldstickerei, der wurde nicht als Tüll, sondern als ein ganz transparenter weißer Stoff mit aufgedruckter Stickerei dargestellt. Einerseits ist es im Museum immer wichtig, dass die Besucher erkennen können, was ist original und was ist eine Rekonstruktion. Also wir wollen kein Fake schaffen, wo die Leute glauben, hier steht jetzt das Brautkleid. Wir wollen nur den Gesamteindruck wiederherstellen. Und andererseits hätte man natürlich, könnte man das heute weder bezahlen, noch wäre es zeitlich umsetzbar, von Hand zig Meter Stoff in dieser Qualität mit echtem Gold zu besticken.
Über den Mystery Dress der Kaiserin Sissi zu sehen in der Wagenburg Wien sprachen wir mit Dr. Monika Kurze-Rundscheiner. Sie ist die Direktorin der Kaiserlichen Wagenburg Wien. Vielen, vielen Dank und einen schönen Sonntag für Sie.
Schönen Sonntag nach Berlin.
Dankeschön.
Tschüss. Wer Tiere streicheln, Menschen und damit Sven Phantom und Martin Gotti-Gottschild kennt, der weiß, dass einfach alles großartig werden muss, was einer der beiden anfasst. Jetzt müssen wir allerdings zugeben, dass, wenn es dabei um ein Filmprojekt geht, das sich mit, Zitat Gotti, dem Planwagen des Ostens der Tram beschäftigt, dann sehen Sie in fragende Augen und Gesichter, und dem wollen wir Abhilfe schaffen, indem wir einfach nachfragen, was der Quatsch denn nun schon wieder soll. Herzlich willkommen, Martin Gotti-Gottschild. Hi Gotti.
Du, danke, dass ihr das sofort anspricht. Ich habe da auch schon viel Kritik einstecken müssen. Sehr, sehr viel Kritik von aufgebrachten Leuten. Die Straßenbahn, warum denn der Osten? Was hat denn das schon? Was hat er denn nicht geschnallt?
Leute, die dich nicht kennen, würden denken, wie kommt der denn auf so eine verrückte Idee? Also wir wissen, du kommst den ganzen Tag und die ganze Nacht nur auf verrückte Ideen. Warum hast du ausgerechnet diese, also die Tram sozusagen für den Film ausgewählt?
Aber weil ich es wirklich ein ganz interessantes Fahrzeug finde. Es ist ja ein Ort sozusagen, eine Bühne, ein Saloon ist das für mich, wo immer neue Leute durch die Tür reinkommen. Keiner stellt sich vor. Wahrscheinlich haben alle Teams interessante Berufe und hätten sich viel zu erzählen, aber alle gucken aus dem Fenster oder aufs Handy. So, das fand ich so erstaunlich. Ich dachte, so irre, so ein Raum, der ständig mit Leuten gefüllt wird, aber eigentlich nie so richtig zur Kommunikation und zum Kennenlernen genutzt wird.
Weil es keine Bar gibt.
Weil, genau, also höchstens, wenn man gemeinsam der Bahn hinterher rennt, dann haben wir mal kurz selbst plaudern, weißt du?
Aber Gotti, nochmal ganz zurück auf Anfang. Man kennt dich ja von grandiosem Lesestoff wie Der Schatz im Silberblick. Man kennt dich von der Bühne, ja, mit deinem Lieblingskollegen und meinem Namensvetter Sven Phantom bei Tiere streicheln Menschen auf der Bühne. Und man kennt dich vielleicht auch noch als die Originalstimme des Sandmännchens, ja? Also ich meine, das haben wir jetzt einfach mal gespoilert. Aber wieso denn jetzt auch noch Film?
Ich gemacht habe. Ja, na du, das war schon lange mal fällig. Ich bin ja, das ist ja die einzige Kunstform, die mich wirklich interessiert. Ich kann mit Theater nichts anfangen. Ich schaffe im Jahr höchstens ein Buch zu lesen. Neue Musik interessiert mich auch nicht, weil es so viel alte Musik gibt, die man erstmal zu Ende hören muss. Und Kino ist ja im besten Fall auch als Gestalter die Kunstform, wo man was schaffen kann und sich dann auch noch mit hinsetzen und sich das zusammen mit anderen Leuten anschauen kann und gemeinsam Freude hat. Und ich wollte mal wieder einen Kinofilm machen, wo man sich einfach ein bisschen in die Hose pinkelt. Ich möchte mal wieder mit leicht vollgepinkelter Hose aus dem Kino kommen, weil es so lustig war.
Also apropos leicht vollgepinkelt, vielleicht nicht wegen
zurück in die Tram.
Vielleicht nicht wegen lustig, sondern vielleicht wegen Ergriffenheit oder Angst. Wir haben in der letzten Woche haben wir ja mit Dietmar Wunder gesprochen, der mitgespielt hat in dem Film The Spawn, ein Kurzfilm, der heute übrigens läuft um 12 Uhr in Berlin, ist aber restlos ausverkauft schon seit letzter Woche. Aber da ist es so, da haben ein paar junge Filmemacher haben, glaube ich, zu einem Budget unter 20.000 Euro einen Film gemacht, der einen Produktionswert hatte von 200.000 Euro und der ist eben nur 20 Minuten lang. Auf welchen Koffern mit Geld sitzt du?
Nein, das ist lustig. Und dann haben wir exakt denselben Plan. Wir versuchen es auch einfach deutlich billiger hinzukriegen,
als
das, was angesagt wurde. Und wir versuchen Geld über Crowdfunding zusammenzubekommen.
Ach so.
Beziehungsweise die Leute geben teilweise wirklich angenehme Summen, so möchte ich es mal vorsichtig sagen, weil sie an das Objekt, an das Projekt glauben.
Hm. Wie viel glaubt ihr zu brauchen?
Wir brauchen 60.000, brauchen wir.
Ja, okay.
Das sage ich ganz knallhart. 60.000, also
da lässt doch nicht mit dir verhandeln.
Da würde ich sagen, das ist noch nicht mal ein Hybrid, würde ich sagen, oder? Das ist eigentlich nichts. Dafür machen wir den Film.
Ja.
Aber die haben wir noch nicht.
Aber warte ganz kurz, aber die Leute, die Geld geben, die glauben an das Projekt und jetzt mal unter uns, wir sind ja quasi unter uns, glaubst du an das Projekt? Also wie weit bist du schon? Gibt es mehr als die Idee oder als die Bemerkung, ey, so eine Tram ist ja ganz geil?
Hast du schon eine eigene Tram?
Ja, nee, das habe ich nicht. Ich habe aber schon von einer Tram geträumt, dass ich mir die gekauft habe, aber dann bin ich aufgewacht, habe festgestellt, ich habe die Schienen vergessen. Da habe ich meinen Traum noch nicht ans bis Ende gedacht. Und ich glaube so an das Projekt, dass ich schon an meiner Oscar-Rede feile. Sie wird sehr kurz sein, das kann ich sagen, aber gleichzeitig auch schon mal nach den Öffnungszeiten in der Bonhoeffer Klinik gucke. Es ist so ein Zwischending. Ja, das kann ganz, ganz groß werden, also, das kann aber auch tierisch in die Hose gehen.
Wenn es gut läuft und jetzt alle Hörerinnen und Hörer sagen, hey, Crowdfunding, ich butter da was rein, wann wird es den Film geben? Was ist so eure Zeitvorstellung?
Wir wollen ihn Ende des Jahres fertig machen und Premiere soll im Frühjahr sein. Wir wollen den ganzen Film auch nochmal neu synchronisieren. Das ist auch noch so ein bisschen der Clou. Ich bin ja ein Freund der
du kannst auch gut sprechen, genau, das passt.
Wenn man neu gesprochen wird, das finde ich immer gut.
Nee, Gotti, ich glaube, du hast jetzt, also ich glaube, spätestens jetzt...
Ist gut, dass es synchronisiert wird, glaube ich.
Spätestens jetzt ist die Idee total gut verkauft. Die Frage ist, ich meine, Donald Trump macht das seit Jahren, Geld einsammeln. Der gibt es allerdings nur für Spaß aus und macht den Film nicht. Dir als ehrliche Haut trauen wir durchaus zu, dass wenn du die 60.000 kriegst, der Film auch, sagen wir mal, fertig wird. Also, wo kann man spenden?
Man kann auf unserer Seite film.tiere-menschen.de kann man sich informieren, da kann man spenden. Ich selber bin auch, damit ich mit gutem Beispiel vorangehe, ich bin selber auch mit 10.000 Euro dabei. Also so weit reicht mein Vertrauen dann doch in mich selber. Der RBB hält sich momentan noch vornehm zurück.
Ja, die haben gerade leichte Finanzprobleme.
Ja, ich glaube auch. Deswegen, bitte helft. Ich verlange ja nicht viel. Einmal
im Leben. Ja? Wenn jetzt so ein Multimillionär 50.000 Euro gäbe, wäre die Sache ja schon geritzt quasi.
Ja.
Das stimmt. Oder auch nur jemand, der sehr arm ist, 20.000 und sich verschuldet. Das wäre auch okay.
Oder 50.000 ein Euro. Ach, da sind so viele Rechenmöglichkeiten drin. Also,
da muss ich an Olaf Scholz denken. Wie meine ich denn? Olaf Scholz.
Kannst du nochmal synchronisieren? Oh.
Olaf Scholz, der mit dem Polunder.
Olaf Schubert, der mal auf den Gedanken vom Sträter meinte, wenn jeder Deutsche nur 1 Euro spenden würde, dann wären es 80 Millionen Euro, die man zusammen hätte. 83 sogar. Ich meine, das ist doch eine Menge Schotter, mit dem man was anstellen konnte. Und da meinte Olaf Schubert, richtig. Ich meinte, aber wenn man das gerecht verteilt, ist das für jeden 1 Euro. Was? Warum? Also.
Nee, ich finde es gut. Also sagen wir mal so, ich 5 Euro spende ich auch und ich bringe auch einen Tag zum Dreh eine Kanne Kaffee vorbei. Ich finde, das da bist du schon ein Stück weiter.
Hallo, Kaffee in der Tram, sag mal, bist du irre?
Das ist ganz toll, das stelle ich mir auch mal vor, wie man so als Verkäuferin oder Frau im Blumenladen, wie man so am Ende des Lebens in den Keller geht und diese ganzen Kaffeepackungen sieht, die einem geschenkt wurden von Kunden, die es nur gut meinten.
Ich wollte den schon gekocht vorbeibringen, nicht als Packung, aber das, das seid ihr in der DDR ja nicht gewohnt.
Über sein Filmprojekt Tram oder wie er so liebevoll sagt, den Planwagen des Ostens, sprachen wir mit Martin Gotti Gottschild. Gotti, viel Erfolg, viel Glück, dass viele Leute da crowdfundingmäßig mitmachen und wir dann im Frühjahr nächsten Jahres die Premiere eines Meisterwerkes erleben dürfen.
Ach, das wäre schön. Ich freue mich. Jungs, ich muss jetzt auflegen, ich muss 2-1 hören.
Ja, gut, genau, da läuft jetzt Musik.
Ja, so, okay.
Hör mal.
Schade, ich mag es immer, wenn die beiden erzählen.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Mehr Wagen.
Wie alt sind Sie? Wie groß sind Sie? Wir wollen Sie vermessen. Wie dick sind Sie? Wie schick sind Sie? Was haben Sie gegessen? Dürfen wir Sie ganz ungenannt nach ganz Intimem fragen? Wir machen's frei nach Willy Brandt. Mehr Demoskopiewagen.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2 auf 1.